Wir haben Jesus gelobt, wir haben Gott gelobt heute Morgen und ich möchte auf einen Text heute eingehen, weiterhin im Hebräerbrief, wo es um das Opfer von Jesus geht. Und vielleicht denkst du ja, habe ich schon alles verstanden, habe ich schon alles begriffen, deshalb habe ich mich ja bekehrt. Aber ich möchte euch herausfordern, immer wieder auch diese Facetten, diese Reichtum, diese Vielfalt, was in diesem Opfertod von Jesus auch steht, in seiner Auferstehung steht, zu entdecken. Und im Hebräerbrief ist es ja, haben wir es jetzt mehrfach gesehen, wie der Verfasser dieser Gemeinde schreibt und sagt, hey, Jesus ist nicht einfach vergleichbar mit Mose oder einfach austauschbar, ob man sich jetzt etwas mehr dem Alten Testament oder Jesus zuwendet, kommt nicht so darauf an. Sondern sagt, dass Jesus ist so viel vielfältiger, so viel tiefer, als die Erfüllung von all dem, was vorausgesagt wurde. Es macht gar keinen Sinn, sich wieder anderen Dingen zuzuwenden, wie das Opfer aus dem Alten Testament. Diese Gemeinde, die stand vor einer Verfolgung und hatte gemerkt, wenn sie sich mehr dem Alten Testament oder dem Alten Bund auch zuwendet, mehr lebt wieder im Judentum, dass sie dieser Verfolgung entgehen könnte. Und immer wieder stellt er im Hebräerbrief einfach so, dass der alte Bund dem neuen Bund gegenüber. Und auch hier beim Opfer, und das ist so eigentlich einer der Kernpunkte im Hebräerbrief, wo es um das Opfer geht. Das Opfer aus dem Alten Testament und eben auch das Opfer, das Jesus gebracht hat und seine Bedeutung. Und ich möchte einfach mit euch einsteigen, so wie es in diesem Text steht. Zuerst geht es um das alte Opfer. Was war eigentlich das Opfer im Alten Bund? Was war das Opfer, wie wir es im Alten Testament sehen? Wir haben hier den Hebräer 10, 1 bis 4. Das Gesetz lässt also nur ein Schattenbild der künftigen Güter erkennen, nicht deren wahren Gestalt. Mit seinen Jahr für Jahr dargebrachten und immer wieder gleichen Opfer kann es die, die vor Gott treten, niemals von ihrer Schuld befreien. Wenn es anders wäre, hätte man dann nicht schon längst aufgehört zu opfern? Denn der Opfernde wäre ja mit einem einzigen Opfer für immer rein. Und seine Sünden würden sein Gewissen nicht länger belasten. Tatsächlich jedoch ist, dass die Menschen durch ihr Opfer alljährlich wieder neu an ihre Sünden erinnert werden. Das Blut von Stieren und Böcken ist eben nicht imstande, Sünde wegzunehmen. Wenn wir im Alten Testament lesen und mal durchlesen, gerade die Mosebücher, dann sehen wir diese ganz, ganz vielen Vorschriften, wie genau ein Opfer abzulaufen hat, welches Opfer wie dargebracht werden muss, wie genau das Zelt der Begegnung ausgesehen hat und so weiter. Ganz, ganz viele Vorschriften. Und Anna hat mir letzte Woche gesagt, ja, ich bin jetzt im 5. Mose, ich habe es langsam gesehen. Also wenn es immer wieder ganz genau beschrieben wird, wie was alles auszusehen hat und wie man es reinigt und was rein ist und nicht rein, dann freut man sich, darf man auch mal etwas anderes lesen. Aber der Grund, warum das so genau, so detailreich vorgeschrieben ist eben das, dass es ein Bild ist für ganz vieles, was erst noch kommen wird, dass sie in diesem Moment vorbereitet hat auf das, was alles noch kommen wird, auf Dinge, die sie nicht sehen. Wenn wir den Tempel oder das Zelt der Begegnung anschauen mit dem Allerheiligsten, das abgegrenzt war, das sind alles Dinge, die das Volk Israel auf etwas vorbereitet haben, die einen Blick oder schon eben ein Schattenbild, wie es in diesem Text heißt, dargestellt hat von dem, was noch kommen wird. Es weist auf etwas hin. Und diese Opfer, die gebracht wurden, heißt hier, können gar nicht die Sünden komplett wegnehmen. An ein Kapitel zuvor heißt es, die Menschen werden, wenn sie opfern, zwar äußerlich rein, aber es kann nie die letztendliche Sünde hinwegnehmen. Das ist der Beziehungsabbruch mit Gott, der Vertrauensverlust Gott gegenüber, das sich emanzipieren und sagen, ich will komplett alleine auf eigenen Beinen stehen, obwohl Gott uns geschaffen hat für eine Beziehung. Und dann können Opfer wie mit den Tieren dargebracht, von Stieren, Böcken, wir lesen von Tauben, von Ziegen, von Schafen und so weiter, können letztendlich äußerlich etwas reinmachen, aber nicht im Innersten diese grundlegende Diskrepanz, diese Ablösung aus der Beziehung hinaus zu Gott wieder gut machen. Und deshalb wird auch, wie es so schön heißt hier, das Gewissen weiter belastet von vielen, die, weil sie genau wissen, ich kann nicht genügen. Sie sehen anhand des Gesetzes den Maßstab, den Gott an sie anlegt, und sie merken keine Chance. Und dann sind das Opfer im Alten Bund, war ich dazu gedacht, dass sie immer wieder neu daran erinnert werden, das ist die Konsequenz aus der Sünde, dass etwas sterben muss. Es zeigt die Tiefe und die Radikalität von diesem Beziehungsabbruch mit Gott, was daraus entsteht, was in der ganzen Welt überall immer wieder auch an Negativen entsteht, hat seinen Grund in Beziehungsabbruch mit Gott. Und sie werden immer wieder daran erinnert, dort, wo sie Opfer bringen, und merken, ja, ich genüge nicht. Und letztendlich, wir lesen es an verschiedenen Stellen im Alten Testament, war das Opfer nicht dazu da, dass sie sagen können, ja, ich habe ja jetzt geopfert, ich stehe jetzt rein vor Gott, ja, Halleluja. Sondern es war eine Erinnerung an die Sünde und es war möglich, dadurch auch hingewiesen zu werden auf diese Beziehung mit Gott. Wenn wir an David denken, König David und seine Psalmen lesen, dann merken wir, der hat etwas verstanden, dass es eben nicht nur darum geht, ein Ritual zu befolgen, nicht nur ein Opfer darzubringen und dann ist alles vorbei, sondern dass es hinweist auf die Radikalität dieser Sünde, aber gleichzeitig eben auch hinweist auf Gott, der eine Lösung schafft dazu. Und letztendlich, wir lesen von David, dass er die Schaubrote genommen hat und die gegessen hat, dass eigentlich etwas Heiliges wäre, was absolut nicht dem Gesetz entspricht. Und trotzdem wird er nirgends dafür verurteilt. Oder wir lesen in den Psalmen, wie er durchbricht in eine Sicht, die teilweise schon prophetisch sind, auf das, was Jesus dann tun wird. Also irgendetwas hat er verstanden, nicht weil er Jesus schon gekannt hätte, sondern weil er durch diese Opfer, durch dieses Gesetz erkannt hat, es geht um mehr. Hingewiesen wurde auf diese Beziehung zu Gott selbst und in dieser Beziehung gelebt hat. Und so war das gedacht, es war ein Abbild, es zeigte etwas auf, aber es konnte letztendlich nicht komplett reinigen. Und wenn wir dann weiterlesen, demgegenüber das neue Opfer, Jesus stellen, dann heißt es dort, darum hat Christus, als er in die Welt kam, gesagt, Opfer und Gaben willst du nicht, stattdessen hast du mir einen Leib gegeben. An Brandopfer und Sündopfer hast du keinen Gefallen. Da habe ich gesagt, hier bin ich. Ich weiß, dass in der Schrift von mir die Rede ist. Ich bin gekommen, um deinen Willen, o Gott, zu tun. Christus sagt also zunächst, Opfer und Gaben, Brandopfer und Sündopfer willst du nicht. Du hast keinen Gefallen daran. Er sagt das wohlgemerkt von den Opfern, die das Gesetz vorschreibt. Dann aber fährt er fort, hier bin ich. Ich bin gekommen, um deinen Willen zu tun. Das bedeutet nichts anderes, als dass er die alte Ordnung aufhebt und eine neue in Kraft setzt. Und weil Jesus Christus den Willen Gottes erfüllt und seinen eigenen Leib als Opfer dargebracht hat, sind wir jetzt ein für alle Mal geheiligt. Das, was das alte Opfer war, war ein Abbild, ein Schattenbild. Man könnte vielleicht sagen, etwas, das auf eine Krücke, eine weltliche Krücke, sollte etwas darstellen, was noch kommt und was nicht sichtbar ist momentan. Und es weist auf etwas hin, nämlich auf das, was mit Jesus geschieht. Auf das, was auch in den Dimensionen für uns manchmal schwer fassbar ist, was Jesus getan hat in seinem Opfer. Aber es ist eben nicht ein weltliches Opfer wie die Opfer aus dem alten Bund, sondern es ist ein Opfer, das durch alle Dimensionen hindurchgeht. Es ist ein Opfer, das Jesus gebracht hat auf dieser Welt und in der geistlichen Dimension so vieles verändert und gelöst hat, was wir vielleicht erst nach und nach entdecken dürfen. Und spannend finde ich, dass er gerade im Tod von Jesus dann am Abbild des Tempels sichtbar wurde, was auch in der geistlichen Welt geschah. Nämlich, dass der Vorhang, das war die Trennung dorthin, wo der Heiligtum Gottes war, seine Gegenwart war, zerriss, ein Zugang möglich gemacht wurde. Also es ist in der geistlichen Dimension etwas geschehen und das wurde sichtbar im Abbild im Tempel. So wie es das Abbild war und hinwies auf das Opfer von Jesus im Alten Testament, das war ein Hinweis darauf, dass aber letztendlich nicht das war, was sie geheiligt hat, sondern es wies alles auf Jesus und auf seine Opfer hin. Jesus macht sich eigentlich eins mit diese Konsequenz der Sünde. Oder dort, wo im Alten Testament die Menschen sich bewusst wurden, im Sterben dieser Tiere, was die Konsequenz der Sünde ist, letztendlich die Konsequenz, die sie treffen würde, kommt Jesus auf diese Welt. Und man muss sich das ein bisschen so auf der Zunge zergehen lassen. Ein Gott, der das Leben in Person ist, stirbt, verliert das Leben. Für uns, für die Menschen, dass es ihnen nicht geschieht. Also es ist eigentlich die größte, wie sagt man, das größte, nicht sympathisieren, sondern das sich eins machen mir fehlt das Wort, aber ich glaube, er versteht, was ich meine. Er identifiziert sich mit uns Menschen. Ein Gott, der in einem Umfeld lebt, der eigentlich nicht leiden müsste, definitiv nicht, identifiziert sich mit den Menschen, nimmt das Leiden der Menschen auf sich, macht damit Erfahrungen, die er als Gott so sonst nicht hätte, leidet wie die Menschen und noch viel mehr, geht in den Tod als Gott des Lebens, stirbt für die Menschen. Und es ist dann Jesus, darüber habe ich an einer anderen Stelle gepredigt, der dann zum Vater geht und für die Menschen einsteht. Mit all dem, was er durchgemacht hat. Diese Identifizierung, was er überhaupt nicht müsste und alles getragen hat und in all dem hinweist und sagt, so sehr liebe ich euch. Das ist es, was der Vater getan hat, was Jesus getan hat und nachher zum Vater gegangen ist. Und dadurch, in diesem Opfer, hat er in der geistlichen Dimension so viele Mauern gesprengt, so viel Veränderung gebracht und wir können es heute nachvollziehen. Und ein Grund dafür ist, weil wir eben sehen, weil wir diese Abbilder aus dem Alten Testament haben, weil wir eben nicht einfach jetzt sagen, ja gut, wir verharmlosen das, was schiefgelaufen ist, dann stehen wir schön da. All das, was schiefgelaufen ist, diese Entscheidungen, sich von Gott zu trennen, all die Auswirkungen daraus, die sind schlimm. Und das sehen wir in all diesen Gesetzen im Alten Testament, was die Konsequenz daraus wäre. Und es weist uns darauf hin, hey, es ist schlimm. Wir können es nicht einfach sagen, ja, halb so wild. Aber es zeigt eben auch auf, es gibt eine Lösung dafür. Und das finde ich schön, dass eigentlich schon im Gesetz drin Gott ein Gesetz schenkt oder gibt, aber schon eine Lösung dazu. Also sagt schon mittendrin, ihr könnt es eigentlich nicht schaffen. Ihr könnt das gar nicht so umsetzen, aber dann könnt ihr ein Opfer darbringen, was ein Hinweis ist, dann letztendlich auf Jesus hin, der gekommen ist. Und ganz spannend finde ich ja, dieser Text, Opfer und Gaben willst du nicht, stattdessen hast du mir einen Leib gegeben. Das ist ein Zitat aus dem Alten Testament. Und ihr dürft dreimal raten, von wem. Aus dem Psalmen von David, der in diesem Mindset, wo er drin war, durchgebrochen ist und verstanden hat, es geht nicht ums Opfern, sondern es geht um die Beziehung. Und in dem schon den Hinweis gab, wie mit dieser Einstellung, wie Jesus dann letztendlich auf uns zugekommen ist, gesagt hat, hier bin ich für euch. Wir lesen dann unten, das heißt, Das bedeutet nichts anderes, dass er die alte Ordnung aufhebt und eine neue in Kraft setzt. Und die, die gut bewandert sind in der Bibel, würden sagen, aufhebt, hat nicht Jesus gesagt, er erfüllt das Gesetz. Er hebt es letztendlich nicht auf, aber die Lebensrealität wird eine ganz andere. Es ist nicht mehr ein Bund, wo wir jeden Buchstaben im Kopf haben müssen, sie immer fragen müssen, ja, genügen wir oder haben wir etwas falsch gemacht, müssen wir noch ein Opfer machen, sondern Jesus erfüllt das ganze Gesetz. Er schafft einen neuen Bund, wo er das Gesetz in uns hineinlegt, wo wir uns immer wieder nach ihm richten können, immer wieder bemerken dürfen, ja, wir genügen nicht, aber es ist okay, weil Jesus gestorben ist. Und wir lesen dann eben vom Gewissen. Im alten Bund, was heißt das, wird uns nie das Gewissen reinigen oder uns lösen, dass dieses, ich muss es kurz, dass wir Schrift, so wie es im anderen Text heißt, dass wenn wir, das alte Opfer wird uns nicht vom unser belastetes Gewissen erlösen. Aber eben beim neuen Bund ist es anders. Und wenn wir das lesen, er reinigt unser Gewissen im Hebräer 9,14. Das Blut Christi jedoch hat eine unvergleichlich größere Wirkung. Denn als Christus sich selbst von Gottes ewigem Geist geleitet, Gott dargebracht hat, war das ein Opfer, das kein Makel anhaftete. Deshalb reinigt uns sein Blut bis in unser Innerstes. Es befreit unser Gewissen von den Belastungen durch Taten, die letztendlich zum Tod führen, sodass es uns jetzt nicht jetzt möglich ist, dem lebendigen Gott zu dienen. Und die einen werden sagen, ja gut, das Gewissen, das ist Prägungssache und so weiter, das ist anerzogen. Ja, man kann das Gewissen gut auch anders prägen und zum Schweigen bringen, aber das ist an Personen gerichtet, die das Gesetz kannten, die vor Augen hatten, was der Maßstab Gottes war, die vor Augen hatten, was geschieht, wenn sie ein Gesetz übertreten und das sie belastete. Und sie wüssten, ich konnte opfern, aber komplett weg war es nicht. Aber mit dem Opfer von Jesus können wir sagen, wir dürfen auch unser Gewissen, das uns anklagt manchmal, weil wir vielleicht merken, wir genügen nicht, wir haben Fehler gemacht, dürfen das loslassen. Und das ist etwas Hervorragendes. Und wie oft können wir das? Das ist meine Frage an euch. Wie oft entdecken wir das? Wir merken, etwas ist nicht in Ordnung, wir haben vielleicht gewisse Fehler gemacht und können wir so schnell sagen, ja, Jesus hat mir vergeben, aber dann dürft ihr euch auch selbst vergeben und euer Gewissen entlasten, weil Jesus es getragen hat. Also ihr müsst es nicht weitertragen und sagen, ja gut, ich mache mir einen Druck darauf, ja, aber nächstes Mal und überhaupt, wenn es vergeben ist, dann ist es wirklich vergeben. Durch dieses Opfer, das Jesus getan hat. Und das entlastet unser Gewissen voll und ganz. Und das ist Gnade. Alles andere, wenn wir dann sagen, ja, aber, schneidet etwas von der Gnade ab. Es ist grundsätzlich komplett vergessen. Es ist, unser Gewissen ist komplett entlastet. Und das wiederum befreit, um dem lebendigen Gott zu dienen, uns auf ihn auszurichten, zu sagen, Herr, was hast du mit mir vor? Komm, wir gehen ein Stück, zeig es mir. Und jetzt wird sichtbar, wenn wir diese Gemeinde auch vor Augen haben, an die diesen Brief geschrieben war, wie sinnlos es eigentlich wäre, wieder zurückzugehen und zu sagen, wir stehen zwar vor einer Verfolgung, komm, wir machen uns einfach, wir gehen zurück zu unseren altbekannten Traditionen, Judentum, wie wir es gehabt haben, weil sichtbar wird, es gibt kein Zurück. Wenn Jesus ist eigentlich der zentrale Punkt. Er ist gekommen, mit dem hat sich alles geändert. Und jetzt zurückzugehen, wäre eine Verneinung schon auch des Alten, weil es ja auf Jesus hingewiesen hat. Es gibt kein Zurück. Aber das ist nicht etwas Schlechtes, sondern es ist etwas Wunderbares, etwas Schönes, auch wenn die Umstände, in die sie es führte, schwierig war. Aber dieses Opfer ist ein für alle Mal bleibend. Es ist nicht etwas, das wir jährlich wiederholen müssen und wir dürfen erleben, dass es uns befreit in allen Dimensionen. Und was, also vielleicht hier zu kurz zusammenzufassen. Das alte Opfer war ein Hinweis. Es war ein Hinweis auf das, was noch kommen kann. Es sollte den Menschen immer wieder vor Augen führen, die Konsequenz der Sünde. Und war ein Hinweis auf die letztendlich erlösende Tat, die Jesus getan hat und sich mit uns so identifiziert hat, dass er gelitten hat, gestorben ist für uns. Und in diesem Schritt, schon in dem, was wir sahen, ganz vieles verändert hat. Und in der geistlichen Dimension, in der himmlischen Dimension noch ganz viel mehr. Und das ist so vielschichtig, diese Tat, dass wir vermutlich ein Leben lang daran sein dürfen, diese einzelnen Dimensionen, die diese Tat, dieses Opfer von Jesus hatte, zu entdecken. Und das macht es möglich, dass wir ihn erleben dürfen, wie wir befreit werden, unser Gewissen befreit wird. Und so kommen wir zu einem Punkt, der mir ganz fest am Herzen liegt. Und zwar glaube ich, wir hören die Geschichte, dass wir verstehen können, was das Opfer von Jesus war. Und die Auswirkungen daraus sind so vielschichtig wie unser Leben auch selbst. Wir erleben in den verschiedensten Herausforderungen in unserem Alltag immer wieder, wie das Opfer von Jesus eine entscheidende Wendung bringt. Und trotzdem denken wir, ich sage jetzt mal beim Abendmahl, vor allem immer auf die gleiche Weise. Ja, Jesus ist für mich gestorben. Ja, juhu, es ist mir vergeben worden und es verliert an Breite. Wir denken sehr eindimensional teilweise von diesem Opfer, das Jesus getan hat und von den Auswirkungen daraus. Und ich möchte euch ein Blatt austeilen und im Zoom wird Benny dann einen Link schicken mit einer Zusammenstellung. Das Blatt heißt, welche Farbe hat dein Durst? Ich weiß nicht, ob ihr Rivella kennt. Die hatten immer diese Werbung, das Getränk mit verschiedenen Farben. Welche Farbe hat dein Durst? Und es sind einfach ein paar Ängste, Herausforderungen im Leben aufgeschrieben und eben, was wir im Evangelium entdecken dürfen, wer Jesus ist, was er möglich gemacht hat durch sein Opfer. Jemand, der auf der Suche nach dem Sinn im Leben ist, darf entdecken, wie Jesus ihn hineinnimmt, in diese große Geschichte hinein, sagt, du darfst Teil davon sein. Hilf mit, ein Teil davon zu sein. Lass uns das zusammen entdecken. Und ich habe einen Auftrag für die Menschen um dich herum. Jemand, der vielleicht sich ausgestoßen fühlt, darf entdecken, was es heißt, dass Jesus der gute Hirte ist, der die Herde sammelt, der sie bewacht, der sie beschützt und so weiter. Da gibt es so viele Dimensionen. Und ihr dürft euch überlegen, welche Sehnsucht euch bewegt und was ihr vielleicht schon erlebt habt. Und merkt auf einmal, ihr habt ja nicht nur auf eine Art und Weise eine Auswirkung von Jesu Opfer erlebt, sondern auf so vielschichtige Art und Weise. Und dann dürfen wir eben genau auch auf diese vielschichtige Art und Weise das weitererzählen. Und dürfen wir dort, wo uns jemand begegnet, wo wir merken, der ist auf der Suche nach einem Sinn, dürfen wir um diese Geschichte von Jesus erzählen, von seinem Opfer, aber so zugespitzt oder auch so, dass er verstehen kann, welchen Sinn er hat, wenn er mit Jesus leben darf. Und wenn jemand in der Einsamkeit ist, darf er entdecken, eben wer Jesus ist, was er getan hat, wie wir hineingenommen werden in diese große Herde, wie er der Hirte ist, der uns beschützt und bewahrt und so weiter. Und ich teile es kurz aus, oder Anna, kannst du austeilen? Ich habe keine Maske auf. Und Mo, Dankeschön. Und ich möchte euch hier herausfordern, euch diese Gedanken zu stellen. Wie habe ich das schon erlebt, die Auswirkung dieses Opfers? Was darf ich als Zeugnis weitergeben? Und für mich ist es auch immer eine Herausforderung. Das hängt bei mir schon seit Jahren an meiner Pinboard in meinem Büro. Und ich stelle mir dann auch immer mal wieder die Frage, wie würde ich jemandem Jesus erklären oder von Jesus erzählen, der vielleicht eine Herausforderung hat, die hier drauf ist. Und ich merke, ich werde die ganze Geschichte um Jesus anders erzählen, so dass es ihm hilft. Und wenn wir das Thema haben wie Live-Seminar, wie können wir mit den Menschen über Jesus sprechen, wie können wir Gottes Jesus Opfer ihnen erklären, dann haben wir oftmals eine Dimension, wir haben eine Art, wie wir das erklären, und das ist es. Und dort ist dann oft noch der Fall, wir müssen den Menschen erklären, dass sie sündig sind. Dann sind wir damit beschäftigt, ihnen zu sagen, du bist im Fall sündig, und sie sagen, nein. Doch, du bist sündig, und die ganze Energie geht in diese Frage hinein. Aber die Sünde ist so, wenn die so schlimm ist, wie wir es glauben, und das ist sie, dann werden wir bei jedem Menschen Auswirkungen der Sünde finden und haben die Freude, dass wir sie auf dieses Opfer hinweisen dürfen. Und wir sind nicht damit beschäftigt, unsere Energie zu investieren in das hinein, ihnen zu sagen, hey, du bist im Fall sündig, ihnen zuerst ein Problem zu schaffen, um ihnen dann eine Lösung zu geben, sondern wir können dort, wo sie in den Herausforderungen sind, ansetzen und sagen, ich habe dir eine Hoffnung, ich habe dir jemanden, der unglaublich viel bezahlt hat, der dich liebt. Ich habe jemanden, der mit dir einen Weg gehen möchte, der dich beauftragt hat für diese Welt und so weiter. Es ist mir ein Wunsch, dass wir das Evangelium, dass da diese Tat, die Jesus getan hat am Kreuz, wir nicht nur in einer Eindimensionalität erfahren und weitergeben, sondern all diese Vielschichtigkeit entdecken selbst, begeistert werden davon und eben auch so mit den Menschen reden können. Nehmt euch zu Hause etwas Zeit oder vielleicht auch nachher, wenn wir ein Lied singen, überlegt euch, wie habt ihr Jesus erfahren, aber überlegt euch auch einmal, stellt euch mal die Herausforderung, wie würde ich jemandem Jesus erklären, der vielleicht auf eine andere Art und Weise auf der Suche ist und eine Herausforderung hat in seinem Leben. Und was würde sich ändern? Wie würdet ihr es anders erklären? So darf das Lobpreisteam darf nach vorne kommen. Ist dieses Opfer, das schon im Alten Testament vorbereitet wurde, darauf hingewiesen wurde und das so einmalig ist, so vielschichtig ist, dass unsere Realität, die wir sehen, auch die geistliche Realität, die wir vielleicht nicht sehen, einfach alles auf den Kopf gestellt hat. Und dass wir diese Veränderung immer wieder entdecken, spüren, weitergeben können, uns begeistert, uns antreibt, weil wir verstehen, wie schlimm die Sünde eigentlich ist, welche schlimmen Auswirkungen sie auf die Menschen hat und umso größer, wie schön, wie hoffnungsvoll, wie begeisternd diese Liebe ist, dass Jesus gekommen ist und gesagt hat, ich müsste nicht leiden, ich müsste nicht sterben. Ich habe es gut, aber ich liebe meine Schöpfung so sehr, dass ich es will. Vater, und ich danke dir für deine Tat, ich danke dir für dein Opfer. Ich danke dir, dass es nicht einfach irgendwie eine historische Person war, die gestorben ist, sondern dass das Auswirkungen hat bis heute, in mein Leben hinein. Lass uns diese verändernde Kraft, deine sinnstiftende Kraft, deine Vielschichtigkeit in all dem, was du getan hast, entdecken, begeistert werden, mich freuen daran, in eine Tiefe vordringen, dort, wo wir es brauchen, dort, wo wir Herausforderungen haben, wie wir gehört haben heute Morgen mit Marilena, dass sie entdecken darf, was es bedeutet, dass Jesus auch für Kelem gestorben ist und dadurch eine Möglichkeit geschaffen hat, in einer Realität zu leben, wo wir nicht losgelöst sind, sondern in diesen Schwierigkeiten drin wissen, du bist der Heiler, du bist der Arzt, der wiederherstellen kann, du bist der, der aber auch ein Leben möglich macht mit Schwierigkeiten, dort, wo wir Angst haben, dort, wo wir leiden. Wir wissen, du hast mitgelitten, hast all das durchgemacht für uns. Ich danke dir und ich bitte dich, führ du uns in eine Tiefe. Heiliger Geist, ich bitte dich, mach du einfach auch jedem Einzelnen bewusst, in welcher Fülle du ihm begegnen möchtest heute Morgen.